Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Ja, heute geht es um das Thema Frauengesundheit und Schwangerschaft. Gute persönliche und gleichzeitig moderne medizinische Betreuung ist ja ganz, ganz wichtig, vor allem auch, wenn es dann um das Thema Vorsorge geht oder wenn man schwanger ist. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich eben dich, liebe Dr. Claudia Springer, zu Gast habe. Du bist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und in deiner Funktion spezialisiert auf Pränataldiagnostik. Und das vor allem ganz spannend ist, dass das ein Bereich ist, der ja eigentlich sehr selten in Oberösterreich angeboten wird. Und du hast einfach einen ganz spannenden Werdegang und darum freue ich mich, dass wir da heute drüber reden können. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
Danke, ich freue mich auch recht, dass ich heute hier sein kann.
Claudia, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Das Schönste an meinem Beruf ist eigentlich, dass er immer wieder spannend bleibt und dass man den Eltern, also das Beste in meinem Beruf ist eigentlich, den Eltern zu sagen, dass alles gut ausschaut und dass sich ihr Kind perfekt entwickelt.
Ja. Ich kann mich erinnern, ich war ja auch bei dir mal.
Ja, genau.
Ist ein gutes Gefühl,
mit
wenn man
das
weiß.
Genau.
Ja, genau. Claudia, wann war denn bei dir so dieser Moment, wo du für dich entschieden hast, ich möchte gerne Medizin studieren? Bist du irgendwie familiär, unter Anführungszeichen, vorbelastet oder war es ein eigenes Erlebnis?
Also ich habe überhaupt keine familiäre Vorbelastung, ich bin die erste Medizinerin. Es hat mich immer schon interessiert, war es früher im Fernsehen, ich habe Ärzte einfach irgendwie spannend gefunden, was die machen und leisten, habe mir am Anfang gedacht, ich mache vielleicht trotzdem irgendwie Sozialarbeit. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, das war für mich ganz klar. Und kurz vor der Entscheidung, wie ich gewusst habe, jetzt muss ich mich matrikulieren oder werde mich matrikulieren, habe ich mir wirklich gedacht, ich werde mir meinen Traum erfüllen und werde es einfach probieren, Medizin studieren. Weil es ja trotzdem ein langes Studium ist, ein schwieriges Studium ist. Aber ich bereue meine Entscheidung überhaupt nicht.
Und wo hast du dann studiert?
In Wien.
Und wie waren da so deine Steps dann? Also du hast in Wien dein Medizinstudium gemacht, dann im Turnus, bist du dann für den Turnus gleich nach Oberösterreich zurückgekommen?
Genau, ich habe in Wien studiert, hat mir sehr gut gefallen, ich wäre auch gerne in Wien geblieben, nur es war damals sehr schwierig, überhaupt einen Ausbildungsplatz bzw. Turnusplatz zu bekommen. Deshalb bin ich dann nach Oberösterreich zurückgegangen. Für mich war aber auch ganz klar in Oberösterreich, dass ich meine Ausbildung im AKH machen möchte, einfach in einem großen Krankenhaus mit einer großen Expertise. Habe Gott sei Dank auch sehr schnell einen Platz bekommen und habe dann 3 Monate nach meinem Abschluss auch mit dem Turnus starten können.
Gut, Turnus war ja dann so, dass man alle unterschiedlichen Abteilungen durchlaufen hat müssen. Wie hast du dich dann genau für das Fach Gynäkologie entschieden? Turnus war ja, glaube ich, früher sogar 3 Jahre, gell?
3 Jahre, genau. Also ich habe auch den Allgemeinmediziner dann gemacht. Ja. Bin in der Zeit vom Allgemeinmediziner auch noch ein Jahr in Dänemark gewesen und habe da meinen Turnus fertig gemacht.
Okay,
und da war ich eigentlich auf einem Unfall. Mir hat Unfall immer sehr gut gefallen.
Okay, ja.
Aber wie ich dann mein erstes Praktikum oder Formulatur in der Frauenklinik gemacht habe, bei meiner ersten Geburt dabei war, habe ich gewusst, das möchte ich machen. Also das war wirklich bei meiner ersten Geburt, wo ich dabei sein habe, Kinder, habe ich gewusst, das ist mein Fach.
Wow. Und ich meine, zu der Zeit, wo du den Turnus gemacht hast, hast du schon gesagt, war es schwierig, überhaupt einen Turnusplatz zu bekommen. Dann war es ja, glaube ich, auch sehr schwierig, dass man das Fach bekommt, was man haben wollte. Wie lange hat es dann bei dir gedauert, dass du die Facharztausbildung nach dem Turnus starten hast können? Oder hast du eine gute Zeit gerade gehabt, wo du reingerutscht bist?
Ich bin fertig geworden und mein Schluss war aber damals, dass ich nach Salzburg gehen werde, weil mein jetziger Mann damals in Salzburg war und wir halt einfach einen Neustart geplant gehabt haben. In Linz war es sowieso auch nicht möglich, gerade eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und deshalb habe ich mich dann in Salzburg über beworben, habe dann noch in Halle kurz angefangen, 3 Monate mit Gegenfach für die Ausbildung und habe dann in Bad Reichenhall gestartet, in einem kleinen Krankenhaus. Dort war ich dann 20 Monate und habe aber die ganze Zeit schon mich wieder beworben für größere Häuser, für Salzburg und für Linz wieder. weil ich einfach meinen Traum gehabt habe, in einer großen Klinik zu arbeiten. Ja. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich wirklich in Linz dann eine Ausbildungsstelle bekommen habe.
Was hat die so gereizt? Warum ein größeres Krankenhaus? Also ich denke mir halt so, ein kleines Krankenhaus ist ja lieb und persönlich. Was war das? Warum, wie man, oder warum wolltest du unbedingt ein größeres Haus?
Naja, man investiert einfach so viel Zeit und Geduld in so einer Ausbildung, dass man halt dann wirklich auch vorne dabei sein möchte und einfach alles aufsaugen möchte, was es gibt an Expertise.
Weil auch ganz andere Geräte in so einem großen Haus vorhanden sind. Genau. Und jetzt hast du vorher so schön erzählt, wie schön das für dich war, wie du bei deiner ersten Geburt dabei warst. Du hast dich aber dann irgendwie trotzdem auf das jetzt davor auch sehr stark spezialisiert. Oder wie ist es dann im Krankenhaus abgelaufen? Du hast ja pränatal eine Spezialausbildung dazu gemacht, weil das ja, ihr habt es mir so mal gesagt, wie schwierig das ist, so ordentlich schallen zu können, wo man dann eben diese Dinge sieht. Also wo unterscheidet sich dann diese Ausbildung zur normalen Gynäkologie und pränatal?
Also prinzipiell war es so, wie ich damals meine Ausbildungsstelle in Linz bekommen habe, hat es geheißen, ich muss auf pränatal beginnen, weil ich war damals eigentlich operativ sehr gut unterwegs.
Okay.
Und ich werde dann irgendwann in das operative Team übernommen oder in das gynäkologische. Und ich habe damals, wie ich zum Schallen begonnen habe, in der Frauenklinik nicht wirklich viel Ahnung gehabt. Aber es ist von Woche zu Woche, von Monat zu Monat immer besser und spannender geworden. Ja. Und es war für mich ganz klar, ich möchte da bleiben.
Ja.
Und ja, natürlich, wenn man die entsprechende Ausbildung nicht bekommt, es ist einfach eine harte Ausbildung, man muss viel schallen, wird man es einfach nicht so schnell lernen. Aber ich war da in den besten Händen.
Ja, ja. So, und wie ist das jetzt so? Ich denke mir jetzt als Laie, ich bin keine Gynäkologin, aber eigentlich ist ja das Schallen eh viel gescheiter, jetzt so in der Ausbildung, weil da sind die Arbeitszeiten geregelt und Kinder oder Babys, Geburten sind ja meistens in der Nacht, oder? Wie ist es da? Also eigentlich würde ich mir jetzt denken, also die Pränataldiagnostik, das viel Interessantere ist auch für die Lebensqualität, oder wie sehen das Gynäkologen?
Also prinzipiell ja, im Krankenhaus hat es jetzt keinen Unterschied gemacht, okay. Weil ich war halt dann tagsüber auf der Pränatalmedizin, was man auch nicht immer planen hat, Kinder, weil wir haben halt einfach Hochrisikoschwangerschaften betreut, wir haben ja Eltern mit Herzkindern, mit allen möglichen Fehlbildungen betreut, wo es auch oft einmal notwendig war, sofort eine Entscheidung zu treffen, wenn es dem Kind plötzlich nicht gut gegangen ist.
Das hast du auch alles mitgemacht in der Funktion dort.
Genau, und ich habe ja genauso dann meine Nachtdienste gemacht, wo ich ja für alles zuständig war. Also fürs Kreiszimmer, für die gynäkologischen Operationen, für alles, genau.
Wie kann man sich das so vorstellen, so ein Nachtdienst als Ärztin in so einem großen Haus? Gab es da Nachtdienste, wo wirklich einmal kein Kind auf die Welt gekommen ist? Oder wie viele Kinder kommen da im Durchschnitt in der Nacht auf die Welt?
Es ist ganz unterschiedlich. Ich sage einmal, es gibt Nachtdienste, da ist es relativ ruhig mit 7, 8 Geburten. Und die schlimmsten Dienste waren dann, wo es dann halt doch eine 20 vorne stehen gehabt hat. Aber in 24 Stunden, muss man sagen, ist es immer mit 24 Stunden gerechnet worden. Und da hast du eigentlich kein Auge zugemacht, weil wenn 20 Geburten waren, haben alle zusammengeholfen und ja, gearbeitet.
Und wie ist das nochmal? Bei jeder Geburt braucht man ja nicht unbedingt einen Arzt. Also wo muss der Arzt wirklich immer mit dabei sein oder die Ärztin bei einer Geburt und wo nicht, wo schafft es die Hebamme tatsächlich alleine?
Genau, der Vorteil eben an der MC4 ist einfach durchaus der, dass das Hebammengeburten, geleitete Hebammengeburten sind. Mhm. Sprich, wenn es physiologische Geburten sind, bin ich als Arzt da gar nicht dabei. Das heißt, ich bin nur angerufen worden, wenn es irgendwelche Dinge gegeben hat, die nicht so gut gelaufen sind oder wenn Entscheidungen zu treffen waren, genau.
Ja, wahnsinnig spannend. So, und dann hast du nach ein paar Jahren im Kepler-Klinikum dich dazu entschieden, mit deiner Partnerin, mit der Franziska Pschebizin, eine gemeinsame Ordination aufzubauen. Das Frauenzentrum im Marienhof ist ja mittlerweile wirklich ein großer Name auch in Linz geworden. Ich glaube, jeder, die irgendwie schwanger ist in Linz, die kennt euch. Was hat dich oder euch damals bewegt, das Kepler-Klinikum, die Stunden zu reduzieren und zu sagen, wir machen uns jetzt eine Ordination auf?
Prinzipiell war einfach der Grund oder die primäre Überlegung, unser damaliger Chef, der Primararzt, ist eben wirklich in Pension gegangen, hat seine Ordination in der Herrenstraße geschlossen und es hat einfach wenig Angebot für Screening für Pränatalmedizin gegeben. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist es schon sehr schade und wir sollten uns da vielleicht was überlegen. Mhm. Unsere ersten Überlegungen waren ganz klein, nämlich, dass wir uns irgendwo ein Zimmer nehmen, uns untermieten, ein Ultraschallgerät, einen Schreibtisch. Mhm. Wir haben dann auch zum Suchen begonnen, haben sich einige Immobilien angeschaut und dann sind wir plötzlich halt in diesem schönen Rohbau, war es eigentlich damals noch, in der Marienstraße gestanden. Wir haben sie primär mit der Maklerin im unteren Geschoss die 75 Quadratmeter angeschaut und dann hat sie gesagt, aber da oben hätte sie schon noch was Schöneres. Und dann sind wir halt beide oben gestanden und eigentlich war das noch zweimal drüber schlafen, ganz klar, dass wir das... Ja. haben wollen und uns ja. darüber trauen werden.
Ja, ja, ich kann es nur bestätigen, es ist wirklich eine wunderschöne Ordination. Genau, und die Grundidee war ja einfach, dass ihr ein paar Stunden in der Ordination arbeitet und ich glaube, nach kürzester Zeit wart ihr ja bumm voll und habt dann erkannt, okay, wir werden da draußen gebraucht und ihr müsst das Krankenhaus eigentlich verlassen.
Genau.
Wie schwer ist noch so viel Entscheidung, wie schwer ist die Entscheidung nach so vielen Jahren im Kepler-Klinikum gefallen? Ich meine, es hat einfach ein tolles Team dort gewesen. Also ich habe ja selber dort meine Kinder auf die Welt gebracht. Das hat man ja immer irgendwie gespürt, dass da eine gute Stimmung ist. Also wie schwer ist es dann gefallen?
Es war eine extrem schwere Entscheidung, die auch sehr lange gedauert hat, bis dass man wirklich so weit ist, dass man sagt, man schlägt da jetzt wirklich einen anderen Weg ein, weil wenn man jahrelang einfach im Krankenhaus ist, man liebt ja diese Arbeit auch, man liebt die Herausforderungen, aber ja, irgendwann hat man gewusst, einfach die Ordination wächst, das kann nicht so nebenbei laufen, um das wirklich vernünftig machen zu können, braucht man einfach mehr Zeit und das Herzblut ist dann einfach trotzdem da mehr reingeflossen.
Ja. Und ihr habt ja auch das Angebot in eurer Ordination ordentlich erweitert. Also ihr habt ja mit der ganz klassischen Ultraschalldiagnostik angefangen und ihr macht ja jetzt auch wie zum Beispiel so Fruchtwasseruntersuchungen. Warum ist das so etwas Besonderes, dass ihr das auch in der Ordination anbieten könnt?
Ja, für uns war einfach ganz wichtig, dass man die Patientinnen einfach auch sofort, wenn man irgendwelche Auffälligkeiten sieht, das anbieten kann, das auch so schnell wie möglich abklären lassen zu können. Mhm. Man kann es natürlich auch in die Klinik schicken, nur haben die genauso viel Arbeit und es ist halt auch nicht immer gegeben, dass die sofort einen Termin bekommen. Mhm. Und für uns war es halt einfach wichtig, wir haben das jetzt jahrelang gemacht, kennen das, glaube ich, sehr gut beide und machen das auch gerne, das einfach weiterführen zu können, dass wir die Frauen auch so lange wie möglich bei uns in der Ordination betreuen können, auch wenn man was sieht, dass man es nicht gleich ins Krankenhaus schicken muss, sondern dass man ihnen auch alle Abklärungen und Kontrollen anbieten kann.
Muss ich ja umgekehrt als Patientin sagen, ich glaube, als Patientin, wenn du schwanger bist, bist du auch froh, wenn es nicht unbedingt ins Krankenhaus gehen musst, sondern einfach Dinge in der Ordination erledigen kannst. Ja. Und was ihr ja jetzt noch ganz neu habt, ihr habt euch ja quasi den Ferrari unter den Ultraschallgeräten gekauft, oder?
Genau.
Was ist da jetzt so besonders dran? Also ich kann mich ja zu meiner Zeit, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her erinnern, da war ja auch so die Bilder schon sehr gut, aber was hat sich da jetzt noch verändert in den letzten 7 bzw. 5 Jahren bei der Ultraschalldiagnostik oder bei diesem Gerät?
Also prinzipiell haben die jetzt wirklich nochmal GE einen richtigen Sprung gemacht. Also jetzt mache ich Werbung, aber die meisten Pränataler haben halt dieses Gerät.
Ja.
Ist einfach so, dass von 3D-Modus sich einfach einiges getan hat von der Technik. Man bekommt wunderschöne 3D-Fotos, was wirklich ausschaut, wie dass man das Kind abfotografiert hat. Mhm. Es ist einfach von den Durchblutungstools gibt es da den Graphic Flow, wo man wirklich kleinste Löcher beim Herzl in der Herzscheidewand erkennen kann. Es ist einfach wie ein schönes, wie soll ich sagen, ich vergleiche es immer wie mit einer Computerkonsole.
Ja.
Es ist einfach das beste Spielzeug, was uns passieren kann als Pränatalmediziner.
Du, du musst mir die Frage nicht beantworten, aber mich würde es einfach interessieren, weil du und die Franziska seid ja beide Mütter. Habt ihr dann gegenseitig geschallt oder wie ist es eigentlich, wenn man als Pränatalmedizinerin selbst schwanger ist? Also wie geht man da so an die Sache heran? Oder?
Man ist auch als Pränatalmedizinerin sehr beruhigt, wenn das Organscreening soweit unauffällig ist. Ich sage immer zu Mütter oder Eltern, die dann beunruhigt sind, ob die Schallwellen dem Kind irgendwie schlecht tun, wo ich dann immer sage, ich kann aus eigener Überzeugung oder Erfahrung sagen, mein Kind wurde, glaube ich, jeden Tag geschallt, außer am Wochenende. Und es geht ihm gut, aber man schallt schon sehr viel selber. Gegenseitig würde jetzt,
also macht man das nicht, also das geht
einfach. Man macht halt ein Frühscreening, ein Organscreening dazwischen, lässt man mal wieder raufschauen, aber ich kann mich schon noch erinnern, wie in der 17. Woche selber da gestanden, wie man so Organscreening irgendwie runtergeschaltet hat, um einfach für mich zu wissen, es schaut soweit alles grob unauffällig aus.
Ja, sehr cool. Wie schaut jetzt so dieser Alltag aus? Ich meine, ein hochsensibles Thema. Die Medizin hat in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel Fortschritte gemacht. Ich glaube, heute sieht man Dinge, die man vor 20, 25 Jahren ja noch gar nicht gesehen hat. Also ich glaube, du hast in den letzten Jahren sehr, sehr viel Neues dazulernen können. Wie hat sich da dein Job verändert? Also wenn du es jetzt mit den Anfängen vielleicht vergleichst, was ist dazugekommen oder wie aufgeklärt kommen vielleicht auch teilweise die Eltern schon in die Ordination?
Also auf der einen Seite ist sicher sehr gut, weil man einfach mehrere Abklärungen machen kann. Alleine das Präeklampsie-Screening, was man beim Ersttrimester-Screening anbietet und eigentlich jedem empfiehlt, gerade wenn man das erste Mal schwanger ist, weil man ja herausfinden kann, ob die Mutter ein Risiko hat, eine Schwangerschaftsvergiftung zu entwickeln und denen einfach ein Thromboas auch als Therapie verschreiben kann und das doch das Risiko um 80-90% senkt. Also es ist nicht nur, dass ich sage, ich kann screenen, ich kann das auch therapieren, wenn das auffällig ist. Genauso wie sicher die Entwicklung von einem NIP-Test gut ist für die Patienten, wo es geeignet ist, wenn ich ein entsprechendes Alter habe und einfach wirklich sage, ich möchte wissen, ob mein Kind ein Risiko oder Trisomie 21 hat oder nicht. Ich sage auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird leider oft auch dieser NIP-Test nur verwendet, um
das Geschlecht zu erfahren.
Oder in falschen Situationen angewendet. Also bevor ich eine Nackentransparenzmessung gemacht habe und wird schon Blut abgenommen, wo das eigentlich ein bisschen kontraindiziert ist, weil ich zuerst einmal schauen sollte, ob der Ultraschall in Ordnung ist. Ja?
Okay.
Weil es gibt ja nicht nur die Trisomie 21, es gibt ja viele andere Fehlbildungen, was ich vielleicht im Ersttrimester-Screening schon sehen würde und dann würde der nächste Schritt keine Blutabnahme sein, wo ich die fetale DNA rausfiltere, sondern eine invasive Diagnostik, eine Fruchtwasserpunktion oder quasi eine Zottenbiopsie, wo ich halt viel mehr genetische Defekte quasi ausschließen kann.
In wie vielen Fällen ist es eigentlich so, dass man weitere Untersuchungen braucht? Also man startet ja mal mit dem normalen Organscreening und wie oft kommt es da im Durchschnitt vor, dass man dann wirklich noch weitere Untersuchungen braucht? Also jetzt eben um Gendefekte oder so abzuklären.
Ich sage einmal, wir haben ja in der Ordination jetzt kollektiv, die in der Regel, würde ich jetzt einmal behaupten, zu 90% unauffällig, also mit einem unauffälligen Screening Gott sei Dank rausgehen und dann trotzdem bei 10% vielleicht sind es Kleinigkeiten wie irgendeine Wachstumsretardierung, muss ja nicht gleich ein Herzfehler oder größere Dinge sein, ist irgendwas, was man kontrollieren sollte. Oder es ist eine Vorschwangerschaft bekannt, wo es irgendwie ein Herzfehler oder was gegeben hat. Dann empfiehlt man dann schon auf jeden Fall auch nochmal in der 30. Woche, dass man nur mal Kontrolle macht, weil sich schon ein paar Sachen einfach verändern können, nur im Zuge vom Wachstum vom Feten.
Wie geht es einer Ärztin, wenn man schlechte Nachrichten zu übermitteln hat? Also wie geht man da vor? Also ich denke mal, das ist ja in eurem Job ja wirklich, wenn man Eltern in der Ordination sitzen hat, und meistens macht man ja dann die Untersuchung gemeinsam mit dem Vater, wie tut man sich da? Also wenn man, also ich stelle mir das total schwer vor, du hast da die Eltern, weil ich bin ja in jede Untersuchung so reingegangen, ich habe mir überhaupt nie Gedanken gemacht, dass etwas sein könnte, weil man liest ja mehr von einer erfolgreichen Schwangerschaft als wie von dem, was ja sein kann, oder vielleicht ist es ja irgendwo so das, was man ausblendet. Wie geht man da vor oder wie wird man da in der Ausbildung auch darauf vorbereitet?
Also ich würde mal sagen, jetzt Ausbildung leider ganz schlecht. Das ist halt einfach das Manko, glaube ich, bei den Ärzten, dass da zu wenig mit Ballentgruppen und solche Dinge vielleicht gearbeitet wird. Aber mir ist schon ganz bewusst, dass das schon sehr eine schwierige Situation immer ist, wenn man sieht im im Ultraschall, da ist jetzt ein Herzfehl oder irgendein Zwerchfellhirn, irgendwas Größeres, was man jetzt sieht, und man ist halt der Erste, der das die Eltern jetzt sagt, weiß man, dass man da jetzt irgendwie, da ändert sich gerade alles für die Eltern in diesem Moment, und man weiß aber auch, egal was man am Anfang sagt, die hören ganz viel gar nicht.
Ja. Ja.
Und mir ist das jetzt schon aufgefallen, seit dass ich nur noch in der Ordination arbeite. In der Klinik war es ja so, da habe ich dann schon die ganzen Pathologien mehr oder weniger zugewiesen bekommen. Die haben das ja schon von einem anderen erfahren und sind schon mit wirklich konkreteren Fragen gekommen und haben schon mal den ersten Schock irgendwie verarbeitet gehabt. Und ich habe dann oft so gedacht, wenn sie zu wenig gewusst haben, hat sie der nicht aufgeklärt. Ja. Jetzt merke ich, wenn ich diejenige bin, die ihnen schwere Diagnosen irgendwie zu sagen haben, und ich rufe die dann nur mal an, ein, zwei Tage später, und frage irgendwie, wie ist es in der Klinik gelaufen oder sowas, wenn sie sich dazu entschieden haben, zum Beispiel eine Fruchtwasserpunktion dann doch in der Klinik zu machen, dass da ganz viel nicht angekommen ist von diesem Gespräch. Mhm. Die erste Stunde oder sowas, was man dann mit ihnen spricht.
Ja. Aber das, an das gewöhnt man sich nie, oder? Diese schlechten Nachrichten.
Absolut nicht.
Ja.
Und man kann sich ja an ganz viele Eltern noch erinnern, denen man schwere Diagnosen gesagt hat.
Ja, ich kann mich nämlich auch erinnern, also eine Freundin von mir, die war wirklich bei einer Schalluntersuchung, und dann ist einfach festgestellt worden, das Kind ist nicht mehr am Leben.
Ja.
Und das ist, das, ja.
Das ist auch bei den Ersttrimester-Screenings natürlich auch immer schlimm, wenn man sagt, sie kommen zur Nackenfaltenmessung, und dann hat man negative Herzaktion, weil doch doof 3-4 Wochen zwischen Letztmutter-Kind-Pass und dieser Kontrolle sind.
Ja, ja. Gibt es so einen Punkt, wo man eigentlich sagen kann, boah, wenn man diese Woche XY überstanden hat, dann ist man einfach so weit abgeklärt, dass das Kind nichts Schlimmes hat? Dass man sagt, okay, ab der 25. Woche sind alle möglichen Untersuchungen abgeschlossen. Gibt es so einen Zeitpunkt, oder kann immer irgendwie was sein?
Also prinzipiell, wenn ich sage, jetzt in der 30. Woche habe ich nochmal gut das Herz angeschaut, ich habe das Gehirn nochmal angeschaut, die Nieren nochmal angeschaut, das Kind wächst normal, dann würde ich mich schon sehr entspannen, weil es dann sehr selten ist, dass da noch irgendwas kommen könnte. Das Einzige, was für mich dann noch ist, sind natürlich irgendwelche Wachstumsretardierungen, die sich vielleicht aufgrund einer Plazenta-Insuffizienz einfach später entwickeln. Da schaffe ich es dann aber schon in eine Woche, eine gute Woche, wo es dem Kind dann auch, wenn man es früher holen müsste, aufgrund dessen gute Chancen hat. Einfach, weil da entwickelt sich die Medizin einfach schon sehr.
Ja. Es ist ja auch so, dass man sagt, ab der 25. Woche, wenn etwas sein würde, könnte es das Kind eigentlich mittlerweile ganz gut schaffen, als extreme Frühgeburt auch zu übernehmen. Und
theoretisch wird jetzt schon ab 22 plus 0 in der Klinik gestartet, nach Rücksprache mit den Eltern, mit Lungenreifung und Maximalkurs. Aber natürlich findet da halt immer ein Gespräch auch mit den Neonatologen statt, und umso früher natürlich, umso schwieriger die Komplikationen wie Hirnblutungen, Darmprobleme. Und ich sage, es ist 25. Woche, kommt auch immer auf das Gewicht und auf das Geschlecht der Kinder drauf an. Okay. Also man weiß, Mädchen haben ein besseres Outcome, wenn es zu Frühgeburten kommt, wie Burschen.
Kann man sich erklären, warum das so ist?
Sie sind resistenter
einfach.
Das ist natürlich unser Zugang dazu,
genau. Sehr gut. Jetzt haben wir sehr viel über die Pränatalmedizin gesprochen. Ihr betreut aber eben Frauen nicht nur in dieser Phase, ihr betreut es vor der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft. Und zudem habt ihr ein sehr großes Team mittlerweile aufgebaut. Und kannst du nur da zu eurer Arbeitsweise vielleicht was erzählen? Weil ich glaube, das ist für viele Frauen auch interessant, die vielleicht schwanger werden wollen oder nach der Geburt auch gut aufgehoben sein wollen.
Ja, also wir haben das Glück, dass wir einfach von den Räumlichkeiten auch noch eine gynäkologische Ordination einrichten konnten, und dass eben drei liebe Kolleginnen auch eben eine gynäkologische Expertise da zur Verfügung stellen. Sie sind eben Wahlärztinnen, und jeder hat so seine spezialisierten Gebiete. Und die Kollegin Kiebelböck ist eben nur noch bei uns, die hat auch im Krankenhaus quasi also ihre Karriere beendet und hat sich auf die Ordination konzentriert sich jetzt auf die Ordination, und die Frau Dr. Reiter und die Frau Dr. Markowitz sind eher noch am MC, vier tätig als Ärztinnen. Und für die ist das, glaube ich, einfach auch ein netter Ausgleich, dass sie einfach in der Wahlarztordination ein bisschen mehr Zeit für ihre Patienten haben.
Und auch für die Patientinnen ist es ja ein wesentlicher Vorteil, wenn man Ärzte hat, die nicht nur in der Ordination sind, sondern wo ihr einfach auch noch immer einen direkten Draht in das Krankenhaus
genau. rein
habt. Also das habe ich damals auch sehr genossen. Ja. Genau. Ja, Claudia, wir hätten nur 500 Themen, die wir, glaube ich, besprechen könnten. Mir ist aber jetzt nur ein Thema ganz, ganz wichtig, weil ich das ganz toll finde, dein Tag hat ja auch wie jeder nur 24 Stunden und trotzdem findest du nur den einen oder anderen Slot, dich ehrenamtlich zu engagieren. Das machst du in deiner Vorstandsfunktion bei dem Verein Zoe. Was ist Zoe, warum machst du das und wie können Hörerinnen und Hörer diesen tollen Verein unterstützen?
Also Zoe ist eine Beratungsstelle für alles rund um die Schwangerschaft. Es ist ehrenamtlich, es wird quasi nur durch Spenden finanziert. Es gibt dort Psychologinnen, tolle Sekretärinnen, die das natürlich alles auch organisieren. Zoe besteht jetzt seit 25 Jahren und natürlich aufgrund meiner Expertise in der Pränatalmedizin haben wir halt immer wieder eng zusammengearbeitet, haben Patientinnen eben in schwierigen Situationen zu ihnen geschickt, weil natürlich gibt es Psychologinnen auch im Krankenhaus, die tolle Arbeit machen, aber wenn sie vom Krankenhaus entlassen sind und solche Dinge wie eine Fehlgeburt oder Sternenkinder oder die Situation nach einem Fetozid belasten ja die Eltern länger und nicht nur im Zuge vom stationären Aufenthalt, ist so einfach eine gute Anlaufstelle, weil sie jederzeit für Betreuungen Valenzen haben und du auch eben das Ganze gratis beanspruchen kannst. Ja. Okay. Und wie gesagt, ich bin halt durch meine Pränatalarbeit im Krankenhaus dazu gekommen und habe eben das Glück gehabt, dass ich auch im Vorstand als Ärztin eben da mitwirken darf. Wir haben da immer wieder Besprechungen und es werden natürlich immer Veranstaltungen geplant, um auch Spendenaktionen zu organisieren. Und ja, Gott sei Dank gibt es den Verein und er macht tolle Arbeit.
Das heißt eigentlich, dass dort Frauen sind, die finanziell nicht gut gestellt sind und trotzdem eben wie durch dich zum Beispiel erstklassige Medizin bekommen können.
Genau.
Voll super. Und das heißt, im Verein kann man mit Spenden unterstützen und da schreibt man einfach euch an oder ist auf der Webseite, gibt es eine Spendenseite?
Auf der Webseite gibt es ein Spendenkonto, genau, mit 25 Euro im Jahr kann man da eine Mitgliedschaft bekommen und es ist eben eine riesige Unterstützung für den Verein. Genau.
Super. Ich werde es gerne in den Shownotes verlinken und hoffe, dass wir viele neue Mitglieder generieren können.
Danke.
Claudia, zum Abschluss nur. Für mich wäre es jetzt interessant, das frage ich immer alle Ärzte zum Schluss, was tust du für dich, dass du nicht deine eigene Patientin wirst? Also jetzt im Sinne von Vorsorge, wie gestaltest du so deinen Alltag, dass du gesund und fit bist?
Also ich gestalte meinen Alltag, dass ich regelmäßig mit meinem Fahrrad in die Arbeit fahre und dass ich mal wieder Zeit genommen habe, regelmäßig Tennis zu spielen und viel in die Natur eben rausgehe.
Wie machst du Vorsorge?
Ich mache Vorsorge wie jeder, der es machen sollte.
Ja. Also das heißt,
jährlich zu meiner Gynäkologin. Ja. Ja. Ich mache genauso meine Mammographie. Also an die Vorsorgeuntersuchungen halte ich mich schon sehr strikt.
Sehr gut. Liebe Claudia, dann sage ich herzlichen Dank und alles Gute vor allem auch für Zoe. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von dir und wird von mir unterstützt werden.
Danke sehr.
Danke sehr.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.